Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle im Gespräch mit Gästen als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus und immer
wortstark.
Los geht's!
Montagmorgen, 5.30 Uhr, egal wo du auf der Welt bist. Es ist 5.30 Uhr, wenn hier zu europäischer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, der Podcast live geschaltet wird. Und ich mache das immer, weil mir gefällt es. Ich finde es immer toll, Montagmorgen, 5.30 Uhr, stelle ich mir extra immer früher den Wecker, um meine neue Folge zu hören. Ich hör selber rein, also weil ich finde es immer wieder toll, mich selber zu hören und vor allem, den Dirk zu hören und meinen Gast zu hören und mich so hinein zu beamen in die Woche. Das wünsche ich euch auch. Kommt gut rein, startet gut rein in die neue Woche und ich starte jetzt rein in diesen neuen Podcast von dieser Woche mit meinem Co-Host, mit meinem Freund Dirk. Mittlerweile, glaube ich, sind wir schon Freunde geworden, gell, Dirk?
Das kann ich ohne weiteres unterschreiben. Weißt du, wie ich die Definition von Freunde sehe?
Erzähl.
Ich definiere Freunde insofern, dass wenn du mich jetzt anrufen würdest und würdest sagen, dass du wirklich in Not bist und ich finde, du erkennst an einem Freund, ob er sich ins Auto setzt oder nicht.
Dirk, ich fühle mich geehrt. Das würde ich für dich auch tun, tatsächlich, ja.
Ja, also es ist jemand in Not und nur du kannst demjenigen helfen. Und der sagt dir ganz ehrlich, Wolfgang, ich brauche dich gerade. Und wenn derjenige sich dann ins Auto setzt und fährt, dann ist er ein Freund.
Du, ich glaube, wir können mal eine Podcast-Folge machen. Also ich würde es für dich auch tun, Dirk. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut gerade damit, wenn ich das so von dir höre, zu wissen, dass ich da auf dich zählen kann. Und ich glaube, wir könnten mal eine Folge machen über das Thema Freund. Freund, Freundschaft, Kollege, Kumpel.
Weißt du was, Wolfgang, das ist jetzt voll ungeskriptet und das können uns die Hörerinnen und Hörer jetzt glauben, aber wir hatten eigentlich was anderes vor, aber ich schmeiß das jetzt um. Lass uns doch die Folge jetzt machen.
Ja, warum nicht?
Was glaubst du, wie viele Freunde im Leben man braucht? Und muss das divers sein? Braucht man Freundinnen und Freunde?
Auf jeden Fall. Also jeder Mensch sollte sowohl gleichgeschlechtliche wie andersgeschlechtliche wie nichtgeschlechtliche, wie auch immer das definiert wird oder je nachdem, wie sich jemand selber definiert.
Also divers.
Das sollte daran nicht festgemacht werden, weil Freunde hat, das ist für mich nichts Kognitives, Dirk. Also eine Definition eines Freundes, einer Freundin oder wie auch immer ich das nennen möchte, möchte ich jetzt mal geschlechtslos, also raus aus dem Geschlechtsdenken heraus definieren, weil das hat was mit Herzverbindung zu tun. Das hat was mit Herz und mit Seele zu tun. Wie bin ich mit diesem Menschen verbunden? Also wie fühle ich mit diesem Menschen? Ohne irgendwelche Sexualität und ohne irgendwelche Dinge hier mit reinzubringen, überhaupt gar nicht, sondern wirklich, wie fühle ich mich mit diesem Menschen verbunden? Liebe ich diesen Menschen, als Wesen? Ja? Und ich denke, da gibt es vielleicht auch dann so in verschiedenen Lebensphasen auch unterschiedliche Freunde. Und ich habe ja einen besten Freund, also mein bester Freund, der Christian, an der Stelle herzlich gegrüßt, ja. Und wir können uns wirklich sagen, wir lieben uns. Aber das hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern das hat was mit dieser menschlichen Verbindung zu tun. Und bei ihm ist es genauso. Wenn ich ihn anrufen würde, sag du Christian, ich brauche dich. Ich müsste noch nicht mal sagen, warum. Mhm. Ich brauche dich und zwar so schnell wie möglich hier in Zürich. Und ich weiß genau, egal wo der ist, der setzt sich entweder in den Flieger oder in den Zug oder ins Auto und dann ist der da. Und das Gleiche würde ich für ihn tun.
Ja, und es ist ja auch so, wenn du wirklich befreundet bist und man wirklich so eine Freundschaft hat, die auch länger, also intensiv ist und eine tiefe Ebene hat, dann weiß man ja auch, dass wenn derjenige sagt, ich bin wirklich in Not, dass auch wirklich in Not ist. Weil man sagt das nur, wenn es wirklich so wäre. Und dann ist es auch eben so. Aber nochmal die Frage hin, es gibt ja diese Theorie, dass du nur 5 wirkliche Freunde brauchst im Leben. Was hältst du davon? Oder würdest du es gar nicht an der Zahl festmachen? Aber man denkt ja, man bräuchte viel mehr.
vielleicht müssen wir dann einfach auch bei Freund unterscheiden, weil es gibt so eine Definition auch, wo man sagt, also Freundschaften muss man pflegen. Da glaube ich bedingt dran. Also mit Einschränkungen. Weil wenn ich mit jemand verbunden bin, dann muss ich nicht mit dem permanent irgendwo etwas tun, um zu sagen, ich muss die Freundschaft nähern. Ich glaube, die Freundschaft nähert sich dann aus sich selbst heraus, aus den Momenten, wo man dann Kontakt hat. Also ich glaube, es kommt nicht auf die Häufigkeit der Kontaktpflege an, sondern es kommt auf die Präsenz und die Intensität, wenn man sich dann sieht oder hört an und wie man sich austauscht.
Ist eher eine Energiesache, finde ich.
Ist eine Energiesache und nicht eine Sache von Anzahl. Ja, mit den 5 Freunden, natürlich würde ich auch sagen, ich habe Freunde und ich habe Freundinnen, aber wo ich auch mich dann auch intensiv austauschen kann. Und das ist ja auch eine sehr, sehr große Vertrauensfrage, ne? Wem vertraue ich denn meine intimsten und innersten Freuden und Sorgen an? Also mit Freuden sind wir da ja eher großzügig im Umgang mit anderen Menschen. Aber mit den Dingen, die uns wirklich innerlich berühren, bewegen, beschäftigen.
Ich habe übrigens zu genau diesem Ansatz letztens was sehr Spannendes gelesen. Es gibt so Dinge, man sagt ja, dass es einem besser geht, wenn man Dinge, die einem belasten, einem Freund erzählt. Und ich habe das lange Zeit als relativ unanalysiert stehen lassen und habe mir dann aber mal Gedanken gemacht und da gab es jemanden, der gesagt hat, es ist eigentlich anders. Also wenn mir zum Beispiel jetzt was auf dem Herzen liegen würde, total, ja, dann kann ich dir das jetzt erzählen. Und dann würde es mir ein Stück weit besser gehen. Du müsstest das natürlich verarbeiten, was ich dir dann erzählt habe und würdest mitfühlend sein und würdest auch diesen Aspekt miterleben. Und da gab es einen Gehirnforscher, der gesagt hat, denselben Effekt würde es haben, wenn ich es aber nur aufschreiben würde. Wenn ich es aufschreiben würde, dann hätte ich es, dann ist das oft derselbe Effekt, als wenn ich es jemandem erzählen hätte, mit dem großen Vorteil aber, dass ich den anderen nicht mit reingeholt habe in die Geschichte. Das ist natürlich nicht immer sinnvoll. Manchmal braucht man ja auch einen Impuls von dem anderen. Aber was ich spannend fand, ist, wenn es so eine Sache ist, die sowieso nicht so wirklich Aussicht hat auf Weiterentwicklung, ja. Sagen wir mal, mich hat jetzt heute Morgen meine Nachbarin total angeschrien, weil ich die Mülltonne zu laut rausgestellt habe. Und das hat mich aus irgendeinem Grund belastet mich das total. Dann hilft mir das überhaupt nicht, jetzt dir das zu sagen, um mit dir darüber zu diskutieren, weil man sieht ja schon, wow, das wird wahrscheinlich gar nicht so wichtig sein im Leben jetzt. Da würde es zum Beispiel auch reichen, wenn ich einfach aufschreiben würde, boah, ich habe mich irgendwie über die geärgert oder so und so und so und so und so. Weißt du, das habe ich gelesen und da hat er gesagt, das ist derselbe Effekt. Das fand ich spannend.
Weißt du, wenn du mir das erzählt hättest, hätte ich dich natürlich gefragt, um wie viel Uhr hast du dir denn rausgefahren, die Mülltonne? Und hättest du vielleicht gesagt, um 5. Dann hätte ich gesagt, du, ich hätte da einen Impuls für dich. Magst du den hören, lieber Dirk? Und dann hätte ich gesagt, probier's einfach mal später. Also, zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Gehirnforscher, da würde ich gerne was dazu sagen.
Sehr gerne.
Weißt du, es ist ja so eine Sache mit jemandem etwas teilen, mit jemandem etwas besprechen oder jemandem etwas mitteilen. Und es gibt ja immer Sender und Empfänger und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie sendest du das und was kommt beim Empfänger an und wie ist der Empfänger drauf? Ist der Empfänger so drauf, dass er emotional vielleicht gerade selber irgendwo ein Thema hat und emotional gerade nicht sehr stabil ist? Und dann eher in ein Mitleid dann in so eine Mitleidsemotion reinkommt und mit dir mitleidet oder ob er in ein Mitgefühl-Emotion kommt und mit dir mitfühlen kann. Und es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, wie ich dann selber damit umgehen kann. Und das ist das eine, was da natürlich ganz, ganz wichtig ist, weil daraus entscheidet sich natürlich dann auch wiederum, wie er dann zu dir sendet. wo du dann Empfänger bist zu dem, was du vorher gesendet hast.
Also du meinst, dass wenn derjenige zum Beispiel sehr selbstreflektiv ist, sehr im Balance mit sich ist, dann kann er das trotzdem verarbeiten, ohne dass er sofort mitleidet und dass er sofort auch negative Emotionen spürt, sondern er kann es ganz gut verpacken und sagt sich, ach, das ist eigentlich, da komme ich mit klar.
Er könnte dann natürlich sehr, sehr viel besser dissoziiert bleiben und ist dann nicht so assoziiert. Weil wenn er assoziiert ist, dann zieht es ihn da rein, dann ist er ja mit in dem Ding drin und dann leidet er unter Umständen auch mit. Und das mit dem Papier hat natürlich den Vorteil, es draufzuschreiben, da ist niemand, der dir einen blöden Ratschlag gibt. Das Papier gibt dir keinen Ratschlag. Ja. Und das ist dann eben auch wieder wichtig, wenn dann der Empfänger zum Sender wird. Ist er dann eher so ein Ratschlaggeber, so nach dem Motto, ich weiß es genau, wie es geht, ich weiß es besser? Oder ist er dann wirklich ein Impulsgeber, also so nach dem Motto, du, ich hätte mal eine Idee, magst du die hören? Also so diese wirklich klassische wertschätzende Kommunikation, nicht mit der Tür ins Haus, sondern da wirklich auch so mit rein zu fühlen, aber dissoziiert zu bleiben. Also nicht dann auch selber in die gleiche Emotion zu kommen, wie der jetzt in dieser emotional aufgewühlten Situation drinsteckt.
Übrigens auch sehr spannender Aspekt, finde ich, in dem Zusammenhang ist dieses Thema Übergriffigkeit, ne? Also wo man unreflektiert ins Gespräch mit seinem Freund, vielleicht sogar, also je nachdem, was es für ein Freund ist oder ein Bekannter oder Kumpel, wir haben auch über Arbeitskollegen und so gesprochen, es gibt ja diesen Begriff der Übergriffigkeit, wo man einfach ohne zu fragen was raushaut, was den anderen ziemlich durcheinander würfelt, ne? Oder sogar noch weiter geht und den Konflikt beeinflusst. Ne? Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Problem mit meinem Chef. So, ich habe das jetzt meinem Mitarbeiter, also der mit mir zusammenarbeitet, gesagt. Und der sagt sich dann euch, ich kläre das jetzt mal mit dem Chef. Und dann sagt man, ah nee, mach nicht. Aber der geht einfach und macht das so. Ne? Es gibt ja diese Übergriffigkeit, die sich ja unreflektiert dann durchsetzt und so. Das ist ja ein Aspekt, der wirklich schwierig ist.
Absolut. Und wir hatten ja in der Folge, wir haben ja mal eine Folge aufgezeichnet, lieber Dirk, wo wir über Deutschland und Schweiz und die Unterschiede auch gerade im Unternehmertum gesprochen haben. Und da hatten wir das ja auch schon angetönt, dieser.
Angetönt.
Ja, das war jetzt Schweizerdeutsch, gell. Ja, mein Gott, hey. Mein Sohn Dominik würde jetzt wieder sagen, Papa, du kriegst die schwäbische Staatsbürgerschaft aberkannt. Mit deinem Schweizerdeutsch. Nein, ja, das haben wir da schon angesprochen, dass ja da oft einfach der Deutsche, der ja sehr direkt ist, da mit der Tür ins Haus fällt. Dann eben auch mit Ratschlägen, wenn er um, ja, wir sagen ja nicht, ich bitte dich um einen Rat, sondern ich möchte ja was mit dir teilen. Und dann kann ich ja auch meine Idee, meinen Impuls mit ihm teilen. Aber auf eine Art und Weise nicht, das musst du so machen und es ist doch klar, dass dir das so passiert ist. Und das funktioniert nicht, weil das ist kontraproduktiv. Und ich denke gerade auch unter Freunden, also unter wirklichen Freunden, sollte das oder finde das umso mehr wertschätzend statt, wenn wir dann wirklich mit dem Herz verbunden sind.
Ich finde, es gibt auch, ich habe das in Bezug auf Beziehungen gelesen, Liebesbeziehungen, dass man merkt, dass man eine ideale Liebesbeziehung hat, ist, dass man zusammen weinen, zusammen lachen und zusammen wachsen kann. Das fand ich ganz schön, so diese drei Sachen. Ich finde, das kannst du auch auf Freunde beziehen. Also auf wirkliche Freunde aber ich finde, es gibt auch manchmal so Kumpels, Freunde, wo du diese Ebene gar nicht möchtest. Also wo du sagst, da hast du einfach Spaß mit, das ist genau dieses, du weißt, du triffst dich mit demjenigen und da wird's nicht intensiv oder tiefgründig oder so, sondern es bleibt auf einer schönen oberflächlichen Ebene, weil du vielleicht auch mal die ganze Woche so intensive Sachen hattest, ne? Sowas gibt's ja auch.
Ich kenne hier jemand, der hat ganz unterschiedliche Freundinnen. Also der hat eine Freundin, mit der reist er, dann hat er eine Freundin, mit der geht er immer toll essen, also die ist auch so ein Gourmet, wie er auch. Dann hat er eine Freundin, mit der macht er Sport und mit der geht er Skifahren, mit der macht er alles Mögliche und so weiter.
Ja. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Geschichte umgehen soll.
Ja, lass sie einfach stehen. Also ich finde, das kann jetzt jeder selber mit sich ausmachen.
Ja, das ist sehr gut. Ach, aber ich finde es alleine schon schön, wenn man zwischendurch mal innehält und die Menschen in seinem bekannten Familienkreis mal sich vor Augen führt, wen man da so hat und mal sagt, wie ist denn da überhaupt die Ebene und so. Ich finde, das ist auch eine schöne Form der Selbstreflexion.
Das ist ganz spannend, Dirk, weil du hier die Familie mit reinbeziehst. Also diese Familie, in die wir hineingeboren sind, die werden wir ja nie los. Mit der bleiben wir ja immer verbunden. Also auch wenn wir uns darüber mal Gedanken machen, so, und es gibt ja da so diesen alten Joke mit Tante Erna und Onkel Ernst, ja, passen die eigentlich noch in mein Leben oder nicht? Da können wir eine Meinung dann dazu haben und wir können dann auch sagen, okay, zu Tante Erna und Onkel Ernst haben wir einfach keinen Kontakt mehr, weil die mir nicht passen, aber wir werden immer mit denen verbunden bleiben. Die können wir nicht aus unserem, also spätestens bei irgendeiner Beerdigung werden wir Tante Erna und Onkel Ernst wieder begegnen. Also entweder wenn die in der Kiste liegen oder wenn sie am Grab stehen von irgendjemand anderem aus der Familie.
Du sagst, das ist eine Verbundenheit. So, aber ich finde, die Verbundenheit ist ja eine Form der Perspektive. Es kann ja sein, dass ich diese Verbundenheit gar nicht fühle, auch wenn sie faktisch da ist, weil es familiär oder blutsbedingt oder was, wie man es auch nennt. Aber wenn es einem ja vom seelischen her, von der Perspektive her egal wäre, dann hat es ja keine Bedeutung.
Okay, dann muss ich es vielleicht ein bisschen mehr eingrenzen. Tante und Onkel ist dann vielleicht ein bisschen zu weit blutsmäßig weg. Ja.
Ja.
Aber Mutter, Vater, Kinder, Schwester, Bruder, das sind die ganz, ganz engen. Also da sollten wir schon wirklich versuchen, gelingende Beziehungen zu haben und auch Konflikte, die da vielleicht drin liegen, wirklich anzugehen, weil wir beschäftigen uns sonst sowieso damit.
Das wird viel, ich glaube, es wird jetzt sehr philosophisch, weil es ja auch darum geht, am Ende, was man auf der Welt so hat und wie man, welche Verbundenheit es überhaupt gibt. Und das, da kann man unterschiedliche Meinungen sein, kann man gleicher Meinung sein. Das ist ja gerade das Schöne, ne, dass man da, das macht es ja so spannend, darüber so zu sprechen.
Weißt du, ich hatte ja die Ehre und die große Freude, mein Masterstudium der kognitiven Neurowissenschaften mit Professor Roth zu machen. Und Professor Roth, leider verstorben, finde ich viel zu früh. Er hatte noch so viel, was er da hätte noch bewirken können. Er hatte zwei Promotionen. Er hatte einmal Promotion in Neurobiologie und das andere in Philosophie. Und das war natürlich extrem spannend im Austausch mit ihm. Nicht jetzt unbedingt im Hörsaal, sondern eben in den, wenn man mal so gesprochen hat, weil es gibt da durchaus natürlich tolle Parallelen zwischen der Hirnforschung und der Philosophie. Und jetzt beides als Wissenschaften gesehen, klaffen sie doch auch irgendwo weit auseinander und haben dann trotzdem aber auch viel Gemeinsames. Und ja, also ich finde es extrem spannend, dieses Thema Freund oder Freundschaft auf der einen Seite neurobiologisch zu sehen, was passiert da im Gehirn mit Neurotransmitter, mit Hormonen im Körper und so weiter. Und was löst dann was aus und was löst dann diese Verbindung aus? Also gerade dieses Bindungshormon Oxytocin, das ja immer wieder als Kuschelhormon auch bezeichnet wird, ja, in gewissen populärwissenschaftlichen Umfeldern. Und auf der anderen Seite dann aber auch philosophisch, also sprich, was hat das mit der Seele zu tun, ne? Mit der Seele des Menschen und wie, was heißt da eigentlich Verbundenheit und Verbindung? Mache ich diese Verbindung rein fest an neurobiologisch beweisbaren Oxytocin-Verhältnissen im Körper und Serotonin und Dopamin? Oder was hat es da vielleicht doch auch noch philosophische Hintergründe oder Verbindungen, die wir nicht messen können, wo wir uns nicht an einen Apparat hinhängen können und sagen können, ach guck mal, dieses Zentrum im Gehirn ist jetzt besonders aktiv, das feuert jetzt richtig und deswegen sind die Menschen jetzt verbunden. Da gibt's auch noch so diese vielleicht nicht beweisbaren Dinge, die wir wahrnehmen, dann einfach, wo wir einfach sagen, ja, das ist jetzt mal eine tiefe Verbindung, ohne jetzt das genau definieren zu können und sagen zu können, okay, aus dem und dem und dem Grund und aus dem und dem beweisbaren Grund ist das jetzt eine tiefe Verbindung.
Du kennst ja meine, sag mal schnell, meine Einstellung oder beziehungsweise du kennst mich ja, ich bin ja Team Philosophie eher als Team Wissenschaft. Also wenn mich einer fragt, wie würdest du es prozentual ansetzen, dann bin ich hochprozentig bei Philosophie. Also ich erkenne die wissenschaftlichen Erkenntnisse an, ja, aber ich glaube, dass sie die Bedeutung in vielen Bereichen in der Philosophie höher anzusetzen sind.
Ah ja? Warum?
Ja, weil ich so bin. Also ich höre immer auf mein Bauchgefühl und ich denke dann immer so, ja, Wissenschaft hat Erkenntnisse, die sind oft kurzfristig nur richtig zu bewerten. Es gibt immer Standardabweichungen, es gibt immer Wahrscheinlichkeiten für nicht richtig. Und in der Philosophie gibt es das ja nicht, aber da kann man jetzt auch fleißig drüber diskutieren. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, ich bin eher in der Richtung unterwegs.
Ja, das mit der Philosophie ist ja so, ich glaube, also wie ich jetzt Philosophie deuten würde, ist ja nicht im gleichen Sinne eine Wissenschaft wie jetzt Physik oder Biologie oder Chemie, wo ich ja irgendwelche Experimente machen kann in irgendeinem Labor. Ja, es gibt ja kein Philosophielabor in dem Sinne, also in dem Verständnis eines Labors aus den klassischen Wissenschaften wie eben heraus. Ja. Aber sie kann natürlich durchaus auch wissenschaftlich betrieben werden.
Ja, ja. Nein, also das ist mir alles schon klar. Ich will damit nur sagen, wenn es jetzt, ich bin ja Fußballer, wenn es jetzt zwei Teams gäbe, hier, du kommst zum Fußballplatz, auf der einen Seite wäre ein Team Wissenschaft und auf der anderen Seite wäre ein Team Philosophie, dann würde ich das Trikot von der Team Philosophie anziehen.
Also eher geisteswissenschaftlich.
Ja, aber auch eher, also ja, es gibt ja auch viele Dinge, die man nicht erklären kann und die kann man jetzt als Wissenschaft bezeichnen oder nicht.
Na gut, dann haben wir auf der einen Seite die Naturwissenschaft und auf der anderen Seite die Geisteswissenschaft. Und
dazwischen gibt es bestimmt auch noch was. Ich finde, man muss nicht immer allem Namen geben. Wir Menschen neigen dazu, allem einen Namen zu geben. Manche Dinge braucht man auch gar nicht bezeichnen.
Weißt du, ich bin sowieso davon überzeugt, dass unser Gehirn viel zu begrenzt ist, um alles wahrzunehmen und überhaupt alles zu erfassen, was es überhaupt alles gibt.
Na, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, dass unser Gehirn schon alles Mögliche wahrnehmen kann, aber dass wir die Kapazität nicht ausschöpfen. Ich sehe das Gehirn eher so als Supercomputer, der aber von einem Nutzer bedient wird, der nur 10% des Gehirns benutzt. Aber weißt du was, das ist jetzt eine extra Folge.
Ja, das ist eine extra Folge, aber ich muss da trotzdem was dazu sagen, kann es nicht ruhig sein, ja? Ob du das jetzt hören willst oder nicht, unser Gehirn, und darüber müssen wir uns einfach im Klaren sein, ist kein Datenspeicher. Unser Gehirn ist ein Erlebnisspeicher. Ich wiederhole das nochmal, weil es wichtig ist. Unser Gehirn ist kein Datenspeicher, sondern ein Erlebnisspeicher. Wir speichern keine Daten, sondern wir speichern Erlebnisse. Also wenn es um Datenspeicher geht, dann ist unser Gehirn einfach das lahmste, langsamste Medium überhaupt, wo wir Daten abspeichern können. Aber wir speichern Erlebnisse ab. Und zwar die Erlebnisse, die eine emotionale Bedeutung haben oder die uns emotional in irgendeiner Weise berührt haben. Ich sage dazu einfach immer nur 9/11. Die meisten Menschen kennen die Daten nicht mehr von 9/11, was da passiert ist. Aber sie können sich erinnern, wo sie waren, wie sie sich gefühlt haben, in dem Moment, wo sie das gesehen haben, wo sie diese Bilder gesehen haben. Das ist ein Erlebnis, das ist forever gespeichert. Also grundsätzlich ist ja jede Sekunde unseres Lebens gespeichert. Ja, wir können uns nur an ganz vieles nicht mehr erinnern. Und da braucht es einen emotionalen Trigger und plötzlich ist es wieder da. Und das führt dann eben genau dazu, dass wir dann genau in einer Situation plötzlich reagieren und gar nicht wissen, warum wir in der Situation jetzt so reagieren, weil es nur ein Trigger war zu einem emotionalen Erlebnis, das gespeichert ist und daraus eine gewisse Reaktion entsteht. Nicht kognitiv, sondern aus der Emotion heraus. So, das musste ich jetzt sagen.
Nein, es ist auch okay. Also ich unterschreibe das ja alles, was du sagen willst, und ich habe das Beispiel des Computers nicht gewählt, weil ich glaube, dass unser Gehirn Datenspeicher ist, sondern einfach nur, um das Bild klar zu machen. Das könnte jetzt auch eine Schüssel mit 1 Million kleinen Glaskugeln sein und wir würden nur mit den ersten 100 oben drauf spielen. So. Aber ich weiß, das, was du gesagt hast, kann ich natürlich zu 100% nachvollziehen.
Weißt du, auch so, das ist Freundschaft. Einfach andere Meinung sein dürfen.
Und nicht sauer zu sein, du Sack. Sag bitte auch ein ganz sanftes Schimpfwort, damit ich mich nicht so schlecht fühle.
Du Dumpfbacke.
Damit kann ich leben. So haben wir uns jetzt beide beleidigt. Ach, wie eine schöne Folge dafür, dass das komplett spontan war.
Finde ich auch.
Ja, Hinweis nochmal auf die Schweiz-Deutschland-Folge, die du ihm gegeben hast. Fand ich gut, weil hört da mal rein. Spannend, was der Wolfgang da so erzählt.
Und auch, was der Dirk erzählt über Deutschland, ja. Ist ja auch sehr interessant für Schweizer mal zu hören, was der Dirk als Nordrhein-Westfale darüber erzählt.
Was der so tönt. So, Wolfgang, du musst jetzt Tschüss sagen.
Tschüss, ich sage jetzt Tschüss. Also Tschüss. Tschüss für die Woche, Tschüss in die Woche. Habt's gut, startet gut durch. Und ja, lasst auch mal hören, was vielleicht so ein kleines Feedback an Dirk und an mich, was ihr da so mitgenommen habt oder ob ihr überhaupt einig geht damit, was Freundschaften und Freunde anbetrifft. Habt's gut.
Ciao.
Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle. Im Gespräch mit Gästen, als eingespieltes Duo oder allein. 3 Formate, ein Fokus.
So. Ja, ich glaube, das war's. Auf den Punkt.